Und wieder war alles anders, wieder wurde alles von jetzt auf gleich gedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, das ist auch wirklich so eine rote Linie in meinem Leben. Ich springe von Momento zu Momento und jedes Momento hat eine neue Wegrichtung für mich dann parat.
Essen im Ohr. Menschen mittendrin.
Und das mit einem Mann, Stefan Thiemann heißt er, der tatsächlich mittendrin war, immer dann, wenn es etwas zu erleben gab. Und das war nicht immer leicht. Stefan, wir treffen uns jetzt hier an deinem Elternhaus. Welche Erinnerung hast du daran?
Ja, es war das Haus meiner Eltern. Hier unten war eben das Restaurant Maibusch Hof. Und es waren sehr, sehr prägende, sehr außergewöhnliche Kindheitserinnerungen, weil wer wird schon mitten in Essen mit Pferden groß? Also von daher, die Kontroverse begann schon in frühester Jugend.
Wir fangen tatsächlich mit deiner Kindheit an. Deine Schwester hat dich mal als Mini-Elvis beschrieben. Hast du die Erinnerungen noch daran, dass du tatsächlich so der Sonnenschein zu Hause warst?
Ob ich Mini-Elvis war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hatte ich lange schwarze Haare, kristallblaue Augen und ja, ich war endlich der Sohn. Nach der Tochter, auch wenn man das nicht so laut eben sagen durfte, war natürlich alles heilfroh, dass dann eben auch ein Junge eben in die Familie gekommen ist. Ich habe da herzlich wenig zu beigetragen. Ich habe es nur letztendlich eben ja genossen, weil ich wurde verhätschelt und vertätschelt.
Lass uns noch mal das Haus anschauen. Es ist ja jetzt nicht mehr so wie früher. Es ist viel passiert, ne?
Hier ist sehr, sehr viel passiert. Vor allen Dingen, ich war jetzt letztes Mal vor roundabout 8 Jahren eben hier. In diesem umgebauten Zustand habe ich es noch gar nicht eben gesehen. Hinten ist jetzt eine Moschee eben integriert. Also dort, wo früher unsere Pferdekoppeln eben waren, ist jetzt ein kultureller Hotspot, auch sehr interessant. Die gesamte Lage, Struktur auch von dem Haus hat sich komplett gewandelt. Es ist keine Gaststätte, kein Restaurant, kein Gesellschaftsraum eben mehr drin. Also heute würde Jörg Felmy hier nicht mehr sich vorbereiten für seine Filmaufnahmen.
Das war nämlich tatsächlich damals bei euch so, dass da ein Tatort gedreht wurde?
Immer wieder. Wir waren der Standort. Also unser Gesellschaftsraum wurde dann eben immer wieder dafür genutzt, um für die entsprechenden Statisten, Schauspielern eben Kosmetik, Make-up und dergleichen vorzubereiten.
Und du und deine Schwester, ihr habt durch Schlüsselloch geguckt?
Wir waren da natürlich immer ganz, ganz heiß drauf, heiß wie Frittenfett. Vor allen Dingen mein Schwesterherz. Sie hat dann auch irgendwann von Felmy eben Autogrammkarte bekommen. Das hat sie ganz, ganz lange eben wie einen heiligen Gral vor sich hergetragen.
Ansonsten warst du hier in Kartonberg aber bekannt, glaube ich, wie ein bunter Hund. Besonders mochte dich, glaube ich, eure Putzfrau damals.
Ja, die Putzfrau und ich, das waren zwei Welten und ein Kopf und ein Arsch, nach dem Motto, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe relativ spät erst angefangen zu laufen. Ich hatte meine eigene Krabbeltechnik und die wurde vor allen Dingen immer davon inspiriert, wenn sie sich gebückt hat und mir dann ihren Allerwertesten zugestreckt hat, dann habe ich ihr nämlich in den Popo gebissen. Das wurde wohl von mir so exzessiv betrieben, dass sie dann irgendwann gekündigt hat.
Es war eine Kindheit, die du auch zum großen Teil auf der Straße verbracht hast?
Hier in Kadernberg definitiv. Das war aber damals ganz normal. Egal, ob in den Schrebergärten, ob hier im Roten Weg, ob eben Zeche Zollverein, Kuckerei vor allen Dingen auch. Das waren unsere Abenteuerspielplätze. Wir haben uns mit dem Werkschutz im wahrsten Sinne des Wortes Schlachten geleistet, geliefert. Ja, das Leben fand eben draußen statt. Also wir sind morgens raus und abends, wenn dunkel wurde, war angesagt, wieder nach Hause zu kommen. Und so war dann auch unsere Kindheit. Mit Rollschuh laufen, bis man nachher, wenn man sie abgenommen hat, gar nicht mehr normal laufen konnte, sondern immer noch in dem Rollschuh-Swing eben war.
Aber es gab auch ein Pferd, Piroschka habe ich mir notiert, die mitunter auch bei dir im Bett geschlafen hat.
Ja, also Pferde, das hat auch was mit der Familie eben zu tun. Mein Großvater hatte schon Gestüt eben, ein Trabergestüt in Altenessen, in Kanab. Und somit war natürlich bei uns in jeglichen Zweigen der Familie waren Pferde Programm. Meine Schwester hatte einen Wallach, also richtig mit Stockmaß 1,80 Meter. Ich hatte dann eben Piroschka wie ein Poncho-Pferd, wie ein Indianer-Pferd eben mit Schwarz-Weiß, weil ich das auch so eben haben wollte. Und mit Cowboy-Sattel, mit Satteltaschen. Und damit wurde dann hier durch Kadernberg eben geritten, nicht nur mit Piroschka, sondern auch mit dem Pferd von meiner Schwester bis hin zu Tengelmann am Kadernberger Abzweig, wo dann eben auch Lebensmittel eingekauft worden sind. Per Hort, per Pferd.
Ja, oder eben zur Grundschule.
Oder, ja, genau. Der Grundschule war natürlich immer der ganz große Hype. Vor allen Dingen hatten dann zu Anfang die anderen Mitschüler riesen Spaß eben daran. aber zählte nachher auch kaum mehr, weil es war ja relativ normal. Also beim ersten paar Male erreicht man damit noch eine Aufmerksamkeit. Nachher war es eben ganz normal.
Zu unserem Podcast Essen im Ohr gehört auch immer ein Steckbrief. Lass uns den erstmal machen. Ja, Name?
Thiemann Stefan.
Das Alter?
Mittlerweile 57.
Geboren?
23.12.68 in Essen-Werden. Also noch mehr Essener kann man nicht sein.
Und dann seid ihr irgendwann nach Katernberg umgezogen.
Genau, dann kam irgendwann aufgrund der Gastronomie, also zuerst der Dabkrof und dann nachher Maibuschhof, war letztendlich aufgrund der Gastronomie.
Jetzt wird es schon komplizierter, Beruf?
Oh, ja. Derzeitiger Beruf, letztendlich eben, wie es auch auf meiner Visitenkarte eben steht, Motorradfahrer.
Ein schöner Beruf, oder?
Ja.
Ein Beruf, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, den du wahrscheinlich in den Niederlanden kennengelernt hast. Also nicht den Beruf, aber die, ich glaube, die Passion fürs Motorradfahren. Wie gesagt, sprechen wir gleich noch drüber. Ich möchte gerne wissen, welche Hobbys gibt's noch?
Also Hobbys ist nach wie vor definitiv eben Motorradfahren. Allerdings Top Nummer 1 schon immer eben gewesen, Musik. Musik, 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 Musik. Vor allen Dingen elektronische Musik. Ganz, ganz extrem.
Gibt's einen Lieblingsort?
Oh, sehr viele. Wir haben einen wunderschönen Planeten. Es gibt immer wieder traumhafte Städte. Es hat vor allen Dingen auch ganz viel mit dem Moment und mit den Menschen eben zu tun. Auch wenn es sich jetzt kaum einer vorstellen kann. Aber es gibt mit Esfahan, Isfahan Traumstädte auch im Iran mit unfassbaren tollen Menschen eben. Also all das, was da momentan politisch eben läuft, hat definitiv nichts mit der Bevölkerung zu tun.
Lass uns noch ein bisschen weitergehen. Jetzt, du hast es eben schon gesagt, hier ist mittlerweile eine Moschee eingezogen in das Haus. Ihr hattet hier hinten raus, glaube ich, an die Gastronomie eine Küche. Und in der warst du auch aktiv als Kind gewesen?
Genau, also hier die beiden Fenster waren letztendlich eben schon fast für damalige Zeiten eine Großküche mit Kipppfannen und dergleichen. Also richtig für Portionen eben zum Portionen raushauen. Und ich denke, das Schicksal aller Gastronomenkinder ist dann immer, dass man sehr, sehr früh an die Arbeit herangeführt wird. Also als allererstes war der Salatposten eben angesagt. Also Salate nicht nur vorzubereiten, sondern auch Vinaigrettes und dergleichen eben zu machen. Und dann nachher die Leiter weiter aufzusteigen bis hin irgendwann zur Kipppfanne, um dann eben Fleisch entsprechend zu braten und zuzubereiten. Hat alles seinen Fluch und Segen in einem, ist beides. Man lernt natürlich auf der anderen Seite sehr, sehr schnell auch Verantwortung. Man weiß, man lernt, wie man zu arbeiten hat. Auf der anderen Seite bleibt natürlich auch vieles auf der Strecke.
Ich glaube, die erste Herausforderung war tatsächlich beim Salatputzen oder Waschen, nicht die ganze Küche unter Wasser zu stellen.
Vor allen Dingen gerade als Vierjähriger, ja klar. Also vor allen Dingen eben wirklich ein Hauptgeschäft, dann eben nicht zu absolvieren oder nicht zu funktionieren, ja, kann man sich eigentlich gar nicht erlauben. Und dann wurden natürlich auch mal klare Ansagen eben formuliert.
Ich habe einen Satz in deinem Buch gelesen, ein Herz wie Pudding, aber einen Kopf voller Blitze.
Ja, Blitze, das ist schon immer ein ganz, ganz großes Thema eben bei mir gewesen. Egal welches Familienmitglied, enge Freunde, die das auch immer wieder aushalten müssen. Kreativ eben zu sein und eben viele Blitze eben zu haben, ist für das Umfeld meistens viel, viel schwieriger als für die selber betroffene Person. Also man selber merkt es ja gar nicht. Omilla, meine Frau, kann da große Lieder von singen, weil wir jetzt auch gerade momentan wieder ein ganz neues, großes Projekt in Kathmandu eben haben. Es zerrt dann schon irgendwann.
Es gab hier den Maibuschhof, aber es gab eben auch den Dabkrug, ebenfalls hier in Katernberg. Das haben die Eltern zum Teil parallel betrieben. Und das, glaube ich, war auch zu einer Zeit, als Fußball ganz, ganz weit oben war. Also Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland wurde Weltmeister. Und du wurdest durch die Kneipe geworfen.
Genau. Also Dabkrug war hier die absolute Institution, ist hier roundabout 800 Meter von entfernt. Dort wurde dann natürlich Pottkultur mit Frikadelle unter Acrylabdeckung, Käsebrötchen, die sich schon hochgedreht haben, oder auch Mettbrötchen, absolut eben gelebt. Eine richtige Bierpinte eben mit Flipper drin und natürlich der Fernseher und teilweise wirklich, ich kann es nicht anders sagen, ich denke, dadurch bin ich bekennender Fußballhasser geworden. Die Erlebnisse mit 74 eben der WM, mit den Reaktionen dann dort, die natürlich auch von meiner Seite her versucht worden sind, in dem Buch zu erklären, der gesamte geschichtliche Kontext, der kulturelle Kontext eben, war damals wirklich, als wenn ein Ventil platzen würde. Und ich war dann eben letztendlich der Spielball und wurde dann dort durch die Kneipe geworfen wie ein Wanderpokal. Und das fand ich schon, das war für mich schon sehr, sehr prägend und war nicht schön. Also ist jetzt für mich keine schöne Erinnerung, obwohl ich es mir natürlich heute erklären kann. Allerdings damals eben als knapp Fünfjähriger sexy war es nicht wirklich.
Wenn ich dich eben in unserem Steckbrief nach einem Lieblingsgetränk gefragt hätte, hättest du auch Bier nicht gesagt. Ich glaube, aus demselben Grund. Ne?
Genau, also Bier ist für mich etwas, da renne ich vorweg. Schon allein der Geruch, weil dieser Hefegeruch, Hefepilzgeruch, eben damit bin ich eben groß geworden. In beiden, ob Kneipe oder Restaurant. Nein, Bier und Kaffee, damit kann man mich jagen.
Dann gab es noch ein Problem, was gesundheitlich angeht in deiner Kindheit, eine doppelseitige Lungenentzündung. Und das hatte Folgen für dich, aber eben auch für deine Schwester.
Ja, das war auch wieder ein sehr prägender Moment. Und zwar durch die doppelseitige Lungenentzündung, also wirklich schon im Säuglingsalter, entstand dann nachher eine chronische Bronchitis. Klar, Asthma-Bronchitis zu dem Zeitpunkt hier absolute Volkskrankheit durch die schlechte Luftwerte, durch die hohen Emissionen eben. Und spitzte sich so weit hinzu, dass also irgendwann wirklich mein Brustkorb so eingefallen war durch das Ziehen nach Luft und durch das Husten eben, dass das Herz immer weniger Platz hatte zum Schlagen. Zum Glück hatte ich da einen Doktor, der damals eben schon ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt hat, Dr. Eisold aus Gelsenkirchen, der dann eben gesagt hat, okay, wir können jetzt eine OP eben durchführen oder wir versuchen es erstmal über Reizklima. Und wir sind dann über Reizklima eben gegangen. Dadurch bin ich dann in die Position gekommen, große Teile meiner Kindheit eben in Zandvoort, in den Niederlanden groß zu werden. Hatte dann dort eine Pflegefamilie und mein ständiger Begleiter war eben mein Schwesterherz. Weil den kleinen Mann da alleine eben drüber schicken, das ging natürlich nicht. Und somit war sie dann auch immer mit im Boot.
In Zandvoort habt ihr dann in der Garage gewohnt, habe ich mir angelesen. Also das war schon speziell. Aber ich glaube damals ganz normal, ne? Dass die Vermieter da eben einfach ihre Garage umgebaut haben zum Ferienapartment.
Ja, also Holländer waren ja schon immer sehr flexibel, sehr kaufmännisch, sehr, sehr schnell eben. Und Zandvoort war ja damals, da wurde ja gerade dann auch der Grand Prix Formel 1 Streckenkurs eben dort gebaut. War ja alles in der Entstehung, alles in letztendlich eben Auferstehen einer neuen absoluten Touristenhochburg. Und da wurde dann schwuppdiwupp aus der Garage eben ein Apartment, komplett umgebaut, mit Bad, mit Toilette, mit allem. Also offensichtlich erstmal eigentlich gar nicht zu sehen, funktional, praktikabel.
Jetzt gab es in Zandvoort noch einen Jungen, ich glaube, der dich auch sehr geprägt hat, und zwar Marcel, der Nachbarjunge, der dir praktisch das Mokik-Fahren beigebracht hat, der Terence Hill im Kleinformat.
Ja, also ursprünglicherweise mit 4 in Cesenatico in Italien habe ich so erste Kontakte eben zu den Zweirädern gehabt, weil dort flitzten dann 50 Kubik Mokiks eben durch die Gassen. Und da habe ich dann so lange schon gequengelt, dass ich dann auch mal fahren durfte. Da war so der allererste Kontakt und Zandvoort brach es dann komplett eben aus. Marcel, der eben schon selber ein umgebaute Mokike eben hatte, mit dem ich dann eben heute alles Naturschutzgebiet, was auch gut so ist. Wir sind dann durch die Dünen eben dort gebrettert. Wir haben dann den Strand eben unsicher gemacht, wobei man den heute noch in Teilbereichen sogar befahren darf. Und dort ist absolut dieser Virus Motorradfahren ganz, ganz tief in mich eingedrungen, ja.
Gibt's da noch Kontakte?
Nein, gibt's leider nicht mehr. Er ist irgendwann nach Rotterdam eben gezogen, in die große pulsierende Stadt eben. Und dann, das war dann schon mit 18, 19 und dann war, da gab's eben noch keine Social Medias. Heute ist das alles viel, viel einfacher aufrechtzuerhalten. Damals eben hatte man keine Telefonnummer, keine aktuelle. Dann war es das, dann ist der Kontakt abgerissen.
Schau nochmal auf deine Grundschulzeit, 4. Schuljahr und du musstest mit Begleitschutz zur Schule.
Ja, das habe ich mir aber auch selber eingebrockt. Also von daher ging dann einfach darum, neben der Grundschule war damals, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, war dann eben eine Förderschule und...
Brettergymnasium hast du dazu gesagt?
Hier in Pott sagt man dazu Brettergymnasium, ganz genau. Und da der vermeintliche Hero und meine Person, wir waren uns nicht wirklich grün und dann gab es mal einen Winter, wo der Schnee dann auch ein bisschen länger eben liegen geblieben ist. Trotzdem natürlich sehr, sehr matschig. Und dann habe ich inszeniert eine Schneeballschlacht mit ihm. Er hat dann nachher Nasenbluten eben gehabt, fand das nicht wirklich amüsant. Und ja, seitdem war es dann für mich besser, morgens auf den Schulweg Milchhörnchen eben zu verteilen, damit ich den entsprechenden Begleitschuss eben hatte, um dann eben nicht mit Nasenbluten in die Schule wiederzukommen.
Nach der Grundschule ging es dann weiter zum Bischöflichen Gymnasium in Stoppenberg. Eine Riesennummer, da waren deine Eltern wahrscheinlich tierisch stolz auf dich, ne?
Jein. Sie waren erstmal sehr, sehr damit überfordert, weil Tagesschule, Aufnahme etc. pp. Man musste ja damals noch einen Aufnahmetest eben machen. Und sie waren so klassisch, ja klar, natürlich um die Kinder eben bemüht, wie jede Eltern bessere Zukunft eben haben. Aber Gymnasium war ganz, ganz weit weg. Und dann auch noch, hier, das war ja damals Eliteschule. Es sollte eben die Vorbereitung direkt zur Uni eben laufen. Es gab nur Hörsäle, es gab keine Klassenverbände etc. pp. Es war schon ziemlich weit, weit weg. Also von daher war dann erstmal, was weit weg ist, sind die meistens erstmal alle bedenklich, ängstlich und wissen nicht so ganz genau, was sie davon halten sollten.
Ja, und obwohl es weit weg war, durften deine Eltern ja oft antanzen.
Das durften sie in der Tat. Weil bischöfliche Bistumsschule und ja, Ruhrpottkind von der Straße ist auch eine Sache, die nicht so wirklich homogen war. Und ja, die, ich sag mal, Streitereien, Schlägereien von der Straße, die man ja hier in Katernberg eben ja auch gelernt hat, wurden dann dort fortgesetzt. Ja, das fand nicht immer Einklang.
Jetzt sind wir zeitlich in der Zeit der 70er, 80er Jahre. Eine schwierige Zeit, auch hier im Ruhrgebiet, auch für die Gastronomie. Das ging alles in die Brüche?
Jo, lange, lange Zeit waren wir davon unbetroffen. Wo aber dann wirklich nicht nur mit Zeche Zollverein, sondern die gesamten Ruhrpott-Standorte wirklich ja in die absoluten Chaos eben stürzten. Es gab keine Sozialpläne wirklich. Es gab eine unfassbare hohe Arbeitslosigkeit. Dadurch entwickelte sich ein gesamter Strudel, wo wir auch ganz einfach mit hineingekommen sind. Wo meine Eltern auch keine Idee, keine Konzepte eben für gefunden haben. Und es endete letztendlich nachher, dass dann hier Maibischof 28 nicht nur eben geschlossen werden musste, sondern wir es auch eben verkauft haben, weil es einfach finanziell alles nicht mehr zu stemmen war.
Leider ging auch die Ehe deiner Eltern in die Brüche?
Jo, das zog dann mit ein. Wie so häufig eben, wenn es finanziell eben eng wird, dann entstehen auch die Beziehungskrisen, die gesamte Beziehung leidet eben darunter und sie endete bis hin in die Scheidung, ganz klassisch.
Ja, ihr seid weggezogen an den Wasserturm in der Mietwohnung direkt an der A40. Alles anders für dich, ne?
Sehr, sehr anders. Zwar immer noch Bistum, Gymnasium, das ja, also der Weg zu pendeln wurde immer länger. Allerdings von hier gelebter Freiheit mit Pferden und dergleichen zu hin in einer Mietswohnung, wo ich ja bis zu dem Zeitpunkt noch nie drin gelebt hatte. Das war schon ein großer, großer Schritt. Also schwierig.
Also wer bis jetzt denkt, der Junge hat schon einiges erlebt, der wird jetzt eines Besseren belehrt, weil es kam ja leider noch schlimmer dann. Also mit deiner Mutter, die hatte einen Job, den die wenigsten Frauen wahrscheinlich haben.
Ja, also dadurch, dass die Finanznot groß eben war, ist sie dann letztendlich nach Dortmund eben gegangen und hat dann dort, ja heute würde man sagen, eben einen Puff letztendlich eben geführt, gemanagt als klassische Puffmutter eben, ist darüber in das gesamte Milieu eben hineingekommen. Klar, es wurde sehr, sehr viel Geld in diesem Zeitraum dort verdient, aber letztendlich hinterlässt es natürlich auch deutliche Spuren an einem selber, in seiner Seele und auch im gesamten Umfeld.
Dein Vater hat in Versicherungen versucht, erfolgreich zu sein, hat auch nicht wirklich geklappt?
Nee, er hat sich als Versicherungsvertreter in der damaligen Zeit eben versucht. Dadurch ist wahrscheinlich auch die Situation eben entstanden, dass er dann irgendwann mit dem Föhn in die Badewanne eben gegangen ist. Also letztendlich eben Suizid. Ob es wirklich geplanter Suizid eben war oder ein Unfall, weil er hatte schon immer diese Marotte, mit sich die Haare im Badewasser eben zu föhnen. Keine Ahnung, das wird nie beantwortet werden.
Und du lagst ein Zimmer weiter?
Ich lag ein Zimmer weiter. Mein Schwesterherz hatte ihn letztendlich eben gefunden. Damals gab es ja noch keine FI-Schalter. Dadurch war das Surren sehr, sehr laut von der elektrischen Spannung eben. Selbst die Kripo war dann nachher da, Riesenaufgebot natürlich, ganz klar, ganz normal. Ich habe aber schon immer einen sehr guten, gesunden Schlaf eben gehabt. Ich bin dann morgens ganz normal für die Schule eben aufgestanden, hatte mich dann gewundert, weil meine Mutter war dann auf einmal da. Sie war normalerweise um die Uhrzeit nie da und hat mir ein Mickey-Maus-Heft eben hingelegt und hat mir mitgeteilt, dass ich heute nicht in die Schule eben gehen würde, weil sie müsste mir erzählen, da wäre was Schreckliches eben passiert. Ist einfach auch eine andere Zeit gewesen.
Ja, aber und wieder war wieder alles anders.
Und wieder war alles anders. Wieder wurde alles von jetzt auf gleich gedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, das ist auch wirklich so eine rote Linie in meinem Leben. Ich springe von Momento zu Momento und jedes Momento hat eine neue Wegrichtung für mich dann parat.
Der nächste Weg führte nach Scharksmühle im Sauerland.
Mhm. Ja, ganz andere Welt, vor allen Dingen dann auch mit Kontakt eines englischen Einwohners. Heute würde man, oder damals hätte man gesagt, 5-Marks-Loddel, also Engländer mit Zuhälterkarriere eben hinter sich. Wir beide mochten uns wie, ja, keine Ahnung, vom ersten Moment an nicht und das eskalierte dann auch.
Es gab viel Gewalt bei euch zu Hause?
Sehr, sehr viel Gewalt, sehr viel Alkoholmissbrauch, Schlägereien zwischen ihm und mir. Die ganze Sache spitzte dann irgendwann sich hoch, dass dann auf einmal eine Schlägerei eben komplett ausartete. Klar, als 12-, 13-, 14-Jähriger hast du natürlich gegen außengewachsene Mann herzlich wenig Chancen. Und dann wurde eine Glasplatte vom Wohnzimmertisch mir hinterhergeschmissen, wodurch ich erhebliche Schnittverwundungen eben mir zugezogen habe und dann die Flucht rüber zu den Nachbarn, Nachbarhaus eben angegangen bin. Für mich da das Erschreckendste, dass die Nachbarn mich haben im Vorderflur haben sitzen lassen und in keinster Weise sich um irgendwelche Verletzungen gekümmert haben, sondern dann nur noch die Polizei gerufen haben und dann waren sie durch mit dem Thema.
Danach war wieder alles anders, denn es ging ins Internat für 3 Jahre.
Genau, danach wurde dann die Entscheidung getroffen, dass das ja eben keinen Mehrwert hat. Diese tagtäglichen Schlägereien und Auseinandersetzungen. Dann wurde ich eben gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, in ein Internat zu gehen. Meiner Zagen, Landenbach, Aggertalsperre, wo ich sofort zugesagt habe. Und dann ging es für 3 Jahre in Internat. Zu 50% die schönste Zeit, die man sich als Teenager vorstellen kann. Die anderen 50% nicht so schön, weil ein Internat ist natürlich ein Internat und hat nichts mit einer Familie eben zu tun.
Aber es gab auch die erste große Liebe.
Auf jeden Fall, ja, ja, Isabella Giovannini, schon der Name ist Programm. Ja, klar, es war ein gemischtes Internat, da kommt man natürlich auch auf viel Blödsinn, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich konnte wieder reiten, weil Reitstall war mit angeschlossen. Wir konnten segeln. Also es war jetzt nicht irgendwas, was, dass man irgendwo weggeschlossen worden wäre oder sonst irgendwas. Es war schon auf einem sehr gehobenen Niveau und hat vor allen Dingen auch auf der anderen Warte in der Bildung mich sehr, sehr geprägt, weil durch die Privatlehrer, die waren höchst engagiert. Das war eine Tagesschule eben auch. Wir haben also wirklich vorbildlichen Unterricht genießen können in ganz, ganz kleinen Gruppen. Und das hat viele, viele Jahre dafür gesorgt, dass ich mich um Schule nachher nicht mehr irgendwelche Gedanken mehr machen brauchte.
Ja, und das war auch ein Stück Familie, glaube ich, für dich.
Definitiv. Also vor allen Dingen aufgrund dieser zerrütteten Familienverhältnisse, die eben vorher ja gelaufen sind, gerade jetzt auch mit den prägenden Personen, also ein Erziehungsleiter, Burgstaller oder auf der anderen Warte Französischlehrerin, gerade auch mit ihrem Großvater, die Begegnung, die Möglichkeit, ihren Großvater eben kennenlernen zu dürfen, der eben Auschwitz überlebt hatte. Das war schon alles sehr, sehr prägend, sehr, sehr intensiv. Und hat vor allen Dingen auch dafür gesorgt, dass durch diese ganzen Erfahrungen eben bis heute meine Menschenliebe immer noch das Allergrößte eben ist. Also es geht nicht um Politik, es geht nicht darum, ob irgendjemand ein Arschloch eben ist, egal woher er kommt, aus welcher Kultur, aus welcher Religion, aus welcher Nation, sondern eben letztendlich, wir sind ein Planet, wir sind eine Menschheit und das wurde mir dort im wahrsten Sinne des Wortes vorgelebt.
Jetzt war es natürlich so, im Internat gab es auch Wochenenden, an denen man frei hatte. Früher bist du dann nach Hause gefahren, aber später führten die Reisen zum Beispiel nach Bonn oder zu anderen Demos?
Genau, also es wurde Guido Fuge war da auch wiederum sehr, sehr prägend. Er war bei Weitem voraus in seiner Denke. Wir waren Viererzimmer, Michael Prick, Guido Fuge, Yannick Le Guern und meine Wenigkeit. Und daraus entwickelte sich immer mehr eine ganz enge Verbundenheit. Jeder hat seinen Puzzlestein eben mitgebracht, Guido eben den politischen Puzzlestein. Und sowie aber auch die Lehrer, damals war ja dann auch die große Zeit der Pershing-Abkommen, der Friedensmärsche eben in Bad Godesberg, in Bonn. Und das wurde dann von uns schon gelebt und geprägt. Bis hin zu langhaarig wie ein Bombenleger durch die Gegend eben zu laufen, barfuß eben auch im Winter. Rebellion einfach, Teenager-Rebellion.
Parallel trotzdem eben auch eine weitere Geschichte mit deiner Mutter, die irgendwann zu dir gesagt hat, wenn jemand fragt, dann sag, ich bin gestorben.
Genau, das kam zeitversetzt eben. Also nachdem dann die Internatszeit eben vorbei war, war eben klar, dass ich jetzt nicht einfach wieder zu Hause eben einkehren kann. Und dann gab es eben dieses legendäre Telefonat und mit 14, 15 wurden dann praktisch die Familienbande komplett abgerissen. Sie hat nie ihr Enkelkind eben kennengelernt, weil sie auch überhaupt gar kein Interesse eben dran hatte, also sprich mein Sohnemann. Das ist dann auch so geblieben, bis sie vor 2 Jahren verstorben ist.
Das heißt, für dich ging es danach weiter in Solingen zusammen mit deiner Schwester. Ihr habt in einer Wohnung gelebt, du hast die Höhere Handelsschule besucht. Auch speziell, oder?
Sehr, sehr speziell. Vor allen Dingen damals ja auch die Schwierigkeit. Jugendämter waren ja nicht, weiß Gott, eben offen und für Entscheidungen eben bekannt. Also war letztendlich die Möglichkeit, das so zu handeln, nur über den kleinen Dienstweg. Also die Höhere Handelsschule, die Konrektorin hat da ganz, ganz viel eben abgesegnet und begleitet. Die Unterschriften, ich muss es heute ganz einfach so sagen, wurden von mir eben nachgeahmt, damit ich dann eben auch meinen Personalausweis zum Beispiel bekommen habe oder auch BAB, also Ausbildungsbeihilfe, all das hat sich heute zum Glück eben gewandelt. Heute haben Kiddies eben auch ein Mitspracherecht und auch vor allen Dingen wird ihnen zugehört. Damals gab es so etwas alles nicht. Also wurde eben manipuliert, infiltriert und verändert, um dann ganz einfach diese Sachen möglich zu machen, weil es war wirklich gar kein Kontakt eben mehr. Es wurde auch jeder Kontakt eben verweigert, egal mit welchem Anliegen. Also von da an mussten wir dann auch zusehen, nicht nur mein Schwesterherz, sondern vor allen Dingen auch meine Person, wie wir eben uns am Kacken halten, wie wir dazu schön hier im Pott sagen.
Das war aber auch die Zeit, in der du ja zum Geschäftsmann geworden bist. Deine Schwester hat in der Diskothek gekellnert, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und du saßt vorne an der Kasse.
Genau, ich saß vorne an der Kasse. Ich war 15, 16, habe dann die gesamte Kasseneinnahmen, gesamte Eintrittsgelder, damals eben Studio 54, Institution in Solingen, habe dann dort dann die gesamte Kassenführung und so weiter eben gemacht und ja, letztendlich eigentlich nie den Gedanken gehabt, Kaufmann zu werden. Auch die Höhere Handelsschule war eigentlich nur die Empfehlung von meinem davor gegangenen Konrektor, den Weg eben einzuschlagen, um letztendlich das allgemeine Abi eben zu machen. Letztendlich habe ich nie das allgemeine Abi gemacht, sondern nur Fachabis, 2 davon. Aber letztendlich war alles ein großes, großes Glück im Nachhinein, weil durch die Höhere Handelsschule all meine nachher resultierenden Kleinstfirmen, kaufmännische Tätigkeiten waren natürlich perfekt dafür dann geeignet, all meine Erfahrungen da hineinzubringen.
Du warst damals schon richtig auf Zack und hast tatsächlich bemerkt, dass der Geschäftsführer dieser Diskothek ja so ein paar krumme Dinger machte?
Ja, das war eine sehr witzige Situation. Das hat eigentlich weniger was mit auf Zack zu tun gehabt, sondern ich wollte eigentlich früher Feierabend haben. Und der Besitzer Ebner war eben da und dann habe ich mit ihm Kassenabschlag eben gemacht. Und später kam dann der Geschäftsführer und hatte dann nochmal mit Ebner den Kassenabschluss eben gemacht. Nur komischerweise fehlten dann knapp 2000 D-Mark. Also er hat sich selber ans offene Messer eben geliefert. Von daher hatte das wenig mit Zack zu ihm zu tun, sondern auch wieder ein glücklicher Moment.
Mit 19 dann die erste eigene Company. Es wurden Portemonnaies hergestellt. Würde man jetzt erstmal als nicht so innovativ bezeichnen, aber du hast es doch wieder anders gemacht.
Ja, es war im Bereich mit der ersten Company, es war eben wirklich so, durch einen Zufall bin ich auf einmal aufmerksam gemacht worden, dass Ledergeldbörsen, vor allen Dingen zu dem damaligen Zeitpunkt, so ab 80 Euro aufwärts, 80 D-Mark aufwärts eben im Markt waren. Und ich hatte eben die Möglichkeit, durch private Kontakte auf indische Produktion eben zuzugreifen. Und somit konnte ich dann, selbst wenn ich sie selber importiert habe, sie hier für deutlich geringeren Preis, also beginnend ab 10 D-Mark eben auf den Markt werfen. Und vor allen Dingen auch mit einem sehr, sehr individuellen Design. Und das hat dann nachher dazu geführt, dass dann die Welle und JT eben als zwei Marken eben von mir inszeniert worden sind. Und ja, das hat ziemlich lange sehr gut funktioniert, vor allen Dingen auch in der Erweiterung mit Taschen und Schuhen. Und hat vor allen Dingen meine Kreativität das Spektrum eben gegeben, was es eben auch brauchte. Ich konnte mich da austoben ohne Ende und konnte eben gestalten, kreieren, wie ich gerne möchte.
Und hast sogar, warst zumindest nominiert für einen großen Designerpreis.
Ja, für die Forum 2000 in Frankfurt. Das war sehr, sehr außergewöhnlich. Das war dann eben auch mit die Welle, ein wellenförmiges Portemonnaie. Ja, war vielleicht doch nicht alles ganz so hässlich, was ich da entworfen habe.
Das war 1987, 1989 dann die Hochzeit. Auch Kind Joshua kam relativ schnell. Das war dann alles in Rüttenscheid.
Das war dann schon alles in Rüttenscheid. Wir sind dann eben letztendlich über einen kurzen Umweg von Dellwig rüber dann nach Rüttenscheid, weil Dellwig, da passte alles von vorne bis hinten nicht. Und dann eben nach Rüttenscheid lange, lange, über Jahrzehnte dann in der Brassardstraße eben gewohnt und nachher dann ja auch über 15 Jahre oder was mit dem Ladenlokal auch auf der Rüttenscheider, direkt schräg gegenüber von der Metzgerei Gronau. Ja, war eine tolle Zeit.
Und trotzdem hat es dir irgendwie nicht gereicht. Du musstest immer unterwegs sein. Hast auch deinen Sohn damals mitgenommen?
Ja, also dieses, ich nenne es immer Zigeunergehen. Es war heute eigentlich nicht mehr opportun, das so zu formulieren, aber es beschreibt am besten die Bildhaftigkeit eben, immer unruhig eben zu sein, sobald man ein bisschen längere Zeit an einem Platz eben ist. Das war immer mein Thema. Corona zum Beispiel sorgte dafür, dass ich erstmalig in meinem Leben 8 Monate an einem Streifen, an einem Ort eben war, weil seit frühester Kindheit kannte ich das nicht. Also von der Familie eben schon so verhaftet und selber dann eben die ganze Sache auch noch extremst gelebt, auch mit meinem Sohnemann. Also das war schon immer, die Unruhe in mir war schon immer sehr, sehr groß.
Und dann kam wieder alles anders als gedacht, deine Schwester stirbt.
Genau, sie ist dann auf der Heimfahrt von der Essener Uni nach Rüttenscheid, eben Höhe Synagoge, zusammengeklappt während der Autofahrt praktisch, zweifacher, tiefer Hirnaneurysma, also wirklich rein bis ins Hypothalamus. Einzige, ich sag mal, Fehler, den sie da begangen hat, in Anführungsstrichen, war, dass sie eben die Fahrt hin zum Uniklinikum überlebt hat, weil danach ging dann 7-monatiges Martyrium eben los, weil sie war dann im Wachkoma, Hirn war komplett nicht mehr funktionsfähig, aber sie atmete eben noch eigenständig. Und das ist dann in Deutschland schon ein großes Problem, weil dann auf einmal der Zugriff über die medizinische Versorgung und so weiter gehen dann über die Pflegeheime. Das ist dann alles nicht so einfach. Und der Leidensweg war dann sehr, sehr groß, vor allen Dingen auch für ihren Mann.
Deine Ehe ist dann leider auch in die Brüche gegangen?
Jo, die ist dann auch, vor allen Dingen vorderrangig aber auch durch meine Person, weil ich war dann nur noch im Rhythmus von 4 bis 6 Wochen, wenn überhaupt mal in Deutschland, cruiste kreuz und quer durch die Welt, damals eben auch schon die Motorradfirma eben aufgebaut, was die ganze Sache natürlich dann nochmal verschärft hat. Und ja, wie so häufig, Distanz killt jede Beziehung.
Ehe weg. Später Geschäft aufgelöst, Wohnung, Büro, Netzwerk, alles abgebaut, abgeschafft. Und dann ging es nach Nepal.
Genau, also war dann auch wieder eine große Umstrukturierung. Das heißt, nicht nur der Rüttenscheider-Laden, Zentro Oberhausen eben auch. Wir waren auf unzähligen Messen, Events und dergleichen eben auch präsent. Diese gesamte Struktur wurde dann innerhalb von 3 Jahren eben abgewickelt. Es war dann praktisch 2010 war ja hier das Europäische Kulturjahr in Essen. Von da an war dann auch klar, dass es immer mehr in die digitale Welt eben hineingeht. Ich hatte aber weder die Bereitschaft noch wirklich eben auch das Interesse, mich dort eben im Bereich Einzelhandel, Vertrieb und so weiter nochmal hineinzufuchsen, das dann eben alles aufzubauen. Also von daher klare Kante, hier Schlussstrich eben gezogen. Die andere Firma in Indien für die Motorradtouren war ja schon lange eben existent. Und dann habe ich gesagt von wegen, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte und ich setze jetzt einfach auf die Motorradtouren.
Und dann hast du sie kennengelernt, Omila.
Genau, die da hinten herumläuft und sich alles interessiert hier anschaut. Ja, das war auch wieder unfassbares Momento. Jahre vorher war ich mit einer sehr, sehr guten Freundin, Coachering, sehr bekannte Coachering hier aus Essen, in Nepal, weil sie wollte dort eigentlich sehr exklusive Coaching, Selbstfindungscoach anbieten. Und dadurch waren wir im Namo Buddha. Namo Buddha ist eins der spektakulärsten und vor allen Dingen wichtigsten buddhistischen Klöster weltweit. Das ist bei uns in Nepal eben. Das kannte ich vorher überhaupt noch nicht. Und wie wir da oben gestanden haben, haben wir heruntergeguckt auf ein Hochplateau. Und wenn mich vorher einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, so sieht das Paradies aus. Sensationell, traumhaft schön. Wir waren fasziniert, wir beide von dem Blick. Wir haben gefühlt 2000 Fotos eben davon gemacht. Und Jahre später stehe ich dann eben mit Omila genau in diesem Dorf, genau auf diesem Hochplateau. Heute leben wir eben dort, was ich damals als Paradies eben für mich tituliert hatte. Also sowas kann wirklich nur das Leben eben schreiben. Und alles ausgelöst durch ihren Vater, weil ihren Vater kenne ich schon ein bisschen länger. Den kenne ich schon seit über 18 Jahren, 20 Jahren eben. Er war Manager von einem absolut unfassbar schönen Resort, Farmhaus, auf 2000 Meter eben gelegen, umrundet von den 7.000 und 8.000ern des Himalayas. Und er hatte mich darum gebeten, ihr Deutsch beizubringen, weil sie zu dem Zeitpunkt im Goethe-Institut eben war. Das mit dem Deutsch beibringen hat nicht funktioniert. Das mit dem Verliebtsein, das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Und ihr habt später dann auch geheiratet, was total ungewöhnlich ist.
Das muss man sich ungefähr so vorstellen, auch wenn es jetzt wieder vielleicht nicht politisch korrekt eben ist. Aber wir würden jetzt eben sagen, ein schwarzer Senegalese kommt eben in tiefste Bayern in ein Dorf eben hinein, nimmt sich da die Dorfschönste mit auch noch den entsprechenden Bauernhof eben dazu und ist auch noch muslimischen Glaubens. Also ich habe alles dargestellt und stelle bis heute noch alles eben dar, was für die nepalische Gesellschaft eine Katastrophe eben ist. Also erstmal der Altersunterschied, dann weißhäutig, dann eben nicht in der entsprechenden hinduistische Kaste, was schon mal ein absolutes No-Go eben ist. Dann eben noch geschieden, geht gar nicht, also Katastrophe, geschieden mit Sohn. Und dann noch in solch eine kleine Dorfgemeinschaft, wo die Hälfte eben eine Verwandtschaft mittlerweile eben ist. Also das war schon Aufschlagen zweier Welten. Meine Schwiegermutter, heute sind wir ein Kopf und ein Arsch, damals meine absolut größte Gegnerin, weil sie wollte natürlich ihre Tochter beschützen und fand das nicht wirklich witzig.
Ihr habt 5-mal geheiratet?
Ja, wir haben 5-mal geheiratet. War allerdings bedingt auch wieder aus der Situation eben heraus. Wir sind über wahnsinnige Kapriolen dann nach 8 Monaten, es war Covid-Zeit eben, sind wir dann doch mal wieder nach Deutschland eben gekommen und alles lief nicht voran. Keiner kann sich vorstellen, über welche Bürokratiehindernisse man eben sprechen muss, wenn man also so weit aus unterschiedlichen Kultur- und Länderkreisen eben kommt, wenn die Person vor allen Dingen aus einem Drittland eben kommt. Nichts ging vorwärts und dann hat Miller dann in Holzhausen, wo wir ja immer noch unser kleines Vogelnest, eine Dachgeschosswohnung eben haben, gesagt, ist mir jetzt scheißegal, wir heiraten jetzt. Dann haben wir praktisch eben für uns diese Zeremonie eben durchgezogen, haben dann nachher doch mal endlich alle Papiere zusammengehabt und durften dann auf der kleinen Insel Aero in Dänemark eben heiraten. sind dann nach Essen wiedergekommen und sehr enge Freunde. Diese Coacherin, wo ich vorhin schon drüber berichtet habe, hat dann am Ballneisee uns eine Hochzeit eben inszeniert. Traumschön im verwunschenen Garten, sensationell. Danach sind wir nach Portugal geflogen. Ihre engste Freundin lebt und ist sehr erfolgreich in Lissabon. Sie hat dann in Lissabon für uns eine Hochzeit inszeniert. Also alles nicht mit Absprache oder sonst irgendwas. Wir sind wirklich dahin gekommen. Sie hat dann entsprechenden Hochzeitssari für Umilla eben organisiert. Für mich einen Anzug eben organisiert. Also wirklich richtig mit Raum und Gestaltung und Rahmen eben dazu. Ja, und dann sind wir nachher rüber nach Nepal und dann wollten natürlich die Familie auch. Und dann haben wir das große, große Glück eben gehabt und haben dann allen Ernstes in diesem Resort auf über 2000 Meter Höhe bei fantastischem Wetter im Anblick von den 7 und 8000ern, also man kann auch sogar den Mount Everest eben sehen, in seinem Schatten haben wir dann heiraten dürfen. Also schon wow.
Jetzt haben wir sehr viel über deine Kindheit gesprochen hier bei uns in Essen, über die Sachen, die du danach erlebt hast und übrigens auch immer wieder nach Essen zurückgekommen bist, was ich besonders beachtlich finde. Aber wir wollen natürlich auch noch darüber sprechen, worum sich auch dein Buch, würde ich mal sagen, zu zwei Dritteln dreht. Es ist nämlich eine Motorradfahrt, die ihr organisiert habt vom Pott bis zum Himalaya. Du hast auch mal gesagt, von Katernberg bis Kathmandu. Die hatte es wirklich in sich, ne?
Die hatte es sehr in sich. Sie war nicht nur erstmal von der Idee eben sehr, sehr schräg, sondern es war wirklich KK, also von Katernberg nach Kathmandu, von einem Weltkulturerbe zum anderen Weltkulturerbe, wobei die in keinster Weise miteinander zu vergleichen sind. Und Essen, ja klar, Essen genauso aber auch wie Zandvoort spielt immer noch eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben. Wir genießen immer wieder die Zeit, die zwar mittlerweile immer geringer eben wird, wenn wir dann hier vor Ort sind. Allerdings hat diese Tour eben auch letztendlich gezeigt, wie schnell, ich sag mal, Begeisterung einer tollen Idee in der Theorie zu einer sehr lebensbedrohlichen Szenario eben werden kann. Und ich sag mal, wir alle das einfach nur durch viel, viel Glück überlebt haben.
Da wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen was von erfahren. 2 Jahre habt ihr die ganze Geschichte vorbereitet, habt also Visa organisiert, die Strecken geplant, die entsprechenden Genehmigungen besorgt, um dann eben in 80 Tagen diese rund 20.000 Kilometer zu fahren. Und die erste Zeit lief das auch alles wie geplant, ne?
Lief alles super. Also, aber vielleicht nochmal vorweg im Bereich mit den Visa, auch da wieder Momento. Hachestraße gibt es einen Kaschmir-Store. Dort durch Zufall, weil wir kamen mit Pakistan nicht voran. Für Pakistan, um da ein Visa eben zu bekommen, gibt es wirklich immens hohe Auflagen. Und ein Zufall, Bekanntschaft dann in dem Lebensmittelladen, hat dann das mitbekommen und hat dann gesagt, ey, ich glaube, ich kann euch helfen. Und über ihn haben wir dann letztendlich wirklich die Visas für Pakistan eben bekommen. Also solche Sachen kann eben wirklich nur das Leben eben schreiben. Und nach der 2-jährigen Planung, wir sind dann eben von Zeche Zollverein stilecht eben losgefahren. WDR hat da eine sehr schöne Dokumentation eben drüber, ein Zweiteiler. Pott on Tour. Und zu Anfang war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir hatten zwar bis Ungarn scheiß Wetter, es hat gepisst wie die Seuche. Allerdings, alles stand auf Go. Wir haben von einem Ohr bis zum anderen Ohr nur gelacht, gegrinst und hatten Riesenspaß.
Wie das heißt?
Wir, das war eine, ja, auch eine sehr komische, interessante Konstellation. Also es war Sebastian, ein Urgestein oben aus Brandenburg, der ein extremer Kunde von uns ist, der mittlerweile zum Freund eben herangewachsen ist, der alle möglichen Abenteuer schon mit uns erlebt hat. Andrea, eine ehemalige Lehrerin aus Österreich, die mittlerweile 65 eben war zu dem Zeitpunkt. Sigi eben, autistischer Bauer aus dem Frankenland, der mehr als spezielle Charakterzüge eben hatte. Und dann noch eben Bolle, ein Mitglied eines mittlerweile verbotenen Chapters, der für sehr außergewöhnliche Topics gesorgt hat.
Da kommen wir gleich noch zu. Vorher gab es ein Problem erstmal in Armenien mit deiner Frau.
Ja, Türkei hatten wir schon das Problem der Einreise. Wenn man eben aus einem Drittland eben kommt und hat eben keinen europäischen Reisepass, ist auf einmal die Welt sehr limitiert und sehr, sehr begrenzt. man kann sich nicht vorstellen, welchen Regularien man eben unterliegt. Türkei war dann so, sie haben dann ihren deutschen Aufenthaltstitel nicht anerkannt und somit war sie dann auch visapflichtig. In Bulgarien hat dann der türkische Botschafter sensationell aus dem Fenster eben gelehnt. Er hat für Umilla dann ein Visum entstehen lassen, was es so in der Form überhaupt nicht gibt. Er hat dann für die Türkei ihr ein Transitvisa über 4 Wochen eben gegeben. Dieses Transitvisa gibt es normalerweise nur für 4 Tage. Er hat es also künstlich eben verlängert, damit wir eben auch die Türkei erleben konnten. Haben dann eben voller Freude Türkei, vor allen Dingen auch gerade die Osttürkei, Kappadokien, sensationell erleben dürfen, haben dort unfassbare Begegnungen mit diversen Bürgermeistern von kleinen Städten, Dörfern, klassisch natürlich auch das Ballonfahren in Kappadokien über eine absolut bizarre Landschaft eben erleben dürfen, um dann nachher an der armenischen Grenze eben im absoluten UdSSR-Nostalgie-Charme komplett die Verneinung für ihre Einreise eben zu bekommen. Wir mussten also dann wieder zurück zum nächsten Flughafen. Sie ist dann in die Maschine eben gestiegen und die Weiterfahrt war dann nur ohne sie möglich, wobei sie dann nachher auf eigenen Wunsch allen Ernstes in den Iran per Flieger eben zurückgekommen ist, weil sie unbedingt eben die Tour weiter mit uns fahren wollte.
Aber vorher gab es einen Showdown, so beschreibst du es in deinem Buch, in Teheran mit besagtem Bolle.
Ja, das ist wahr. Die Sache kriselte schon vorher immer mehr. Nachher wurde eben auch klar, warum die ganze Sache so ausgelöst worden ist. Er war letztendlich in Teheran pleite. Er hatte keine Kohle mehr. Ich sag mal, nicht gerade soziales Verhalten hat auch dafür gesorgt, dass er in der Gruppe eben immer mehr ausgegliedert worden ist und auch keiner da irgendwo Interesse eben hatte, ihm jetzt zu helfen, beziehungsweise er hat es auch nie richtig eben so formuliert. Und er hat dann nachher eine Aussage beim Taxi-Einstieg dafür gesorgt, dass er dann komplett dekompensiert ist. Also die Situation war wie folgt. Wir wollten vom Hotel zum Spiegelpalast eben, auch ein Weltkulturerbe in Teheran, um uns den Spiegelpalast eben anzuschauen. Und beim Einsteigen, weil das relativ kleine Taxis eben sind, er ist groß, wuchtig, voluminös, habe ich dann gesagt, come on, du langes Elend nach vorne, wir drei quetschen uns hinten auf die Rückbank. Für hier im Pott, ein ganz normaler Spruch eben. Er hat diesen Spruch eben daraus genutzt, dass er die gesamte Taxifahrt total still eben war. Er verfärbte sich mehr oder weniger immer mehr, wo wir dann am Spiegelpalast, das ist auch so eine Art Fußgängerzone, angekommen sind, ist er da komplett geplatzt, hat dann die wildesten Drohungen, Schimpfwörter, Unterstellungen losgelassen bis hin zu ganz klaren, sehr laut formulierten Morddrohungen, dass ich also nie mehr so mit ihm reden würde und dürfte. Das eskalierte dann nachher so weit, dass ich dann eben nach dem Besuch des Spiegelplatzes gesagt habe, vor wegen, pass mal auf, mein lieber Freund, bei aller Verständnis eben im Bereich Hitze, besondere Situation oder wie auch immer, Morddrohung geht gar nicht. Bis hierhin kein Schritt eben weiter. Gibt dir jetzt eben die Möglichkeit, wir waren genau am Tag 40. Ich sage, ich zahle dich zur Hälfte eben aus und dann kannst du dich vom Acker machen und wir fahren eben alleine weiter. Das hat er dann unter Wehen, Beschimpfungen eben auch angenommen. Ist dann direkten Weges über die Türkei eben wieder zurück nach Deutschland. Es folgten dann noch Erpressungsversuche, Mordaufrufe, alles Mögliche. Anonyme Anzeigen beim Finanzamt und was weiß ich nicht alles. Also ein Soziopathen, wie man eben ihn im Buche findet und sich eigentlich immer nur wünscht, dass man sowas nicht mal in der Realität eben kennenlernt. Ich habe ihn kennenlernen dürfen.
Jetzt kommen wir zu was Schönem zurück, das ist eben schon angedeutet. Umilla kam dann tatsächlich wieder zurück per Flieger in den Iran. Hätte sie vielleicht doch lassen sollen. Ich meine, du hast dich sehr gefreut, aber dann stand erstmal eine Hitzehölle vor euch.
Ja, Iran ist ein traumhaftes Land, gerade Nordiran, wunderschön, die älteste Kultur, letztendlich eben unsere Kultur, wo alles eben seinen Ursprung eben nahm, unfassbar tolle Menschen, gebildet, Gastfreundschaft, die ich so ich habe mittlerweile mehr als 2-3 Länder eben bereist, sowas noch nie irgendwo kennengelernt habe. Unfassbar. Und nichtsdestotrotz, die erste Wüstenquerung, gerade mal 200 Kilometer, also eigentlich ein Schneckenschiss eben, auf gut ausgebauter Straße mit auch Durchschnittsgeschwindigkeiten von 120, hat dafür gesorgt, dass wir, auch ich, ganz klar beigebracht bekommen haben, wo die Natur oder wie hart die Natur eben zuschlagen kann. Es waren über 55 Grad im Schatten. Die Elektronik von teilweise den Motorrädern sind eben ausgefallen. Wir hatten zwar in unserem Verständnis mehr als genug Wasser eben mit. Diese 5 Liter pro Nase, die waren gefühlt innerhalb von einer halben Stunde weg, weil man hat nicht nur einfach diesen Durstdrang, sondern wirklich durch den heißen Wind, der gesamte Körper wird praktisch entsaftet, also wie dehydriert eben in kürzester Zeit. Und ja, vor allen Dingen gerade die beiden Mädels, also Miller und Andrea, litten unter dieser Extremhitze extrem. Und auch wieder unfassbar, mitten in der Wüste passiert dann eben das, dass wie wir das eigentlich nur von Filmen her eben kennen, ein Wüstenfort eben da ist. Wir wissen bis heute nicht, ob es Polizei oder Militär eben war, keine Ahnung. Davor stand dann ein Baum, wir sind dann zu diesem Baum eben hin, in den Schatten. Die Bewachung hat sofort eben realisiert, was uns fehlt. Die haben uns mit Wassereimern im wahrsten Sinne des Wortes eben versorgt. Wir haben innerhalb kürzester Zeit roundabout 60, 70 Liter Wasser eben zu uns genommen und hatten überhaupt nicht das Gefühl, als wenn wir irgendwas getrunken hätten. Nach roundabout 2,5 Stunden wurden wir dann darauf hingewiesen, dass wir unbedingt weiterfahren müssten, weil wir könnten nicht da bleiben. Ein Sandsturm würde eben kommen. Wir müssten noch mal knapp 40 Kilometer eben weiterfahren. Da käme dann eine Moschee und eine Moschee würde jeden immer empfangen und jedes Mal auch Quartier gewähren. Dort sind wir dann eben hin. Da haben wir dann die weitere Nacht eben auch verbracht und es war genau so. Uns wurde Einlass gewährt. Wir wurden versorgt. Wir wurden mit Wasser versorgt. Wir konnten uns waschen. Wir konnten duschen und dergleichen. Also die Gastfreundschaft ist nicht nur leeres Blablabla, sondern es ist Realität. Und nur über diese beiden Umstände, also dieses vor, was auch immer es war, Polizei, Militär und auch der Moschee, sind vor allen Dingen Omilla und Andrea haben die ein Leben zu verdanken, weil ansonsten hätten sie diesen Wüstenabschnitt nicht überlebt.
Jetzt könnte man ja meinen, schlimmer kann es nicht kommen. Weit gefehlt. Stichwort Gefängnis, Stichwort Bürgerkrieg, Pakistan.
Ja, wir sind dann eben weiter durch Iran. Dort waren dann noch unfassbare Momente, vor allen Dingen gerade auch mit den Menschen. Ich bin noch nie an der Tankstelle eben eingeladen worden, dass andere unsere Tankrechnungen eben übernehmen. In Supermärkten wurden wir eingeladen und wir brauchten nicht zu bezahlen, in Restaurants so oder so. Es war für sie eine Ehre. Iran stand auch da gerade, das war im Mai, Juni, Neuwahlen mit den neuen Präsidenten. Sie hatten die Hoffnung, wir galten da so mehr oder weniger für alle als das Zeichen der Hoffnung eben, dass jetzt Internationale eben wieder im Land unterwegs seien. Und waren also von Iran total geflasht und begeistert, sind dann eben drüber an die iranische-pakistanische Grenze nach Taftan. Da war dann eben klar, dass wir für eine Nacht in eine Polizeistation müssen, um dann am nächsten Tag per Polizeieskorte knapp 600 Kilometer durch die Wüste nach Quetta zu fahren. Aber das hatte sich alles eben zerledigt. Wo wir dann da aufgeschlagen sind, war 2 Tage vorher bürgerkriegsähnlich in Baluchistan der absolute Punk ausgebrochen. Und aus der eine Übernachtung wurden 6 Tage. 6 Tage, wo wir nachher wirklich auch das Kondenswasser aus der Klimaanlage, aus der verschimmelten Klimaanlage eben getrunken haben, weil die Versorgung mal mehr als spärlich eben war. Jeden Tag der psychische Druck eben, weil jeden Tag wurde uns morgens erzählt, heute fahren wir, heute eben Motorräder wieder aufpacken und es geht eben los. Und jedes Mal nach Stunden der Warten und Fragen kam dann wieder, nee, heute fahren wir dann doch nicht. Und dann kam am 7. Tag eben der Moment, wo wir wirklich aufbrechen sollten, mittags, in der absoluten Mittagshitze, Sandsturm eben auch mal wieder. Und wo wir dann ein Bestandteil der größten innerländischen Militäraktion Pakistan leider eben wurden, weil diese Strecke nach Quetta, es gibt nur diese eine Straße durch die Wüste eben, war belagert von Rebellen, Terroristen. Wenn man sieht, wie die Menschen in Balochistan eben leben, fällt es einem sehr, sehr schwer, da Rebellen oder Terroristen zu formulieren. Sie kämpfen einfach gegen ein korruptes System für ihr Überleben. Und ja, auf dieser Strecke von 600 Kilometer fanden dann in dieser Nacht, wir sind 27 Stunden nonstop per Motorrad eben unterwegs gewesen, über 300 Menschen ihr Leben, weil ja, sie eben versucht haben, aus ihrem Elend, aus ihrem Schicksal zu entbrechen, ist dann schon ja, keine sehr schöne Situation. Es war das dritte Mal, dass ich in einem Bürgerkrieg involviert war. Ich hoffe, ich muss sowas nicht wieder erleben, weil Kriege sind schon oder so schon sinnlos und widerlich, aber Bürgerkriege ist das Schlimmste.
Gab es Momente, wo du gesagt hast, das war's?
Wo wir losgefahren sind, also wo wir aus der Polizeistation losgefahren sind, habe ich mich nicht nur oder wir alle uns vor der Gruppe eben verabschiedet. Wir haben der Gruppe eben auch gesagt, von wegen, also Plan B, wenn eben geschossen wird, dann nicht weiter Richtung Quetta eben zu fahren, sondern wieder zurück zu der Polizeistation, also lieber den Rückweg eben antreten als nach vorne, weil nach vorne war eben klar, da wird dann höchstens die ganze Sache noch viel, viel schlimmer. Wir hatten zwar wirklich wie in Filmen eben, wir hatten diese Pritschen Toyota Fahrzeuge, die vorweg und hinter uns eben gefahren sind, mit schweren Flakgeschütz eben rechts und links in der Wüste, in dem Sand waren eingebuddelt eben Snipers, die ja wirklich eben den Weg freigeschossen haben. Umila und ich, wir haben nicht nur unseren Hochzeitstag, wir hatten uns das eigentlich anders vorgestellt. Unser Hochzeitstag sollte eigentlich in Islamabad eben stattfinden. Wir hatten dann unseren Hochzeitstag in dem Gefängnis. Und wo wir dann eben gestartet sind, war für uns beide realistisch eben die Wahrscheinlichkeit absolut eben gegeben, dass wir diesen Tag eben nicht überleben. Und deswegen haben wir uns da dann verabschiedet, ja.
Und dann seid ihr unterwegs und es kommt wieder alles anders. Stichwort McDonald's.
Genau. Wenn ich es nicht selber erlebt hätte, ich würde es keinen Außenstehenden eben glauben. Man muss sich jetzt einfach eben vorstellen, Pakistan, ich bin seit über 20 Jahren in Drittweltländern eben unterwegs. Solch ein armes Land und solch ein komplett herunterentwickeltes Land habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wie die Menschen dort in Balochistan eben leben, mein Gott, also Katastrophe. Und wir waren dann eben immer weiterhin in Eskorten unterwegs. Also in Quetta sind wir dann irgendwann angekommen. Nach Quetta war dann eben die Sicherheitslage in Anführungsstrichen ein bisschen besser, ein bisschen sicherer, weil dann auch Punjabi, also andere Bundesstaaten eben anstanden. Wir waren eben raus aus Balochistan, aus der Krisenregion eben. Und bei einer wieder Wüstenquerung, Wüste mit Regen, auch eine sehr interessante Kombination, fahren wir dann also noch nicht mal auf eine größere Stadt eben zu. Und dann ist wirklich allen Ernstes auf der linken Seite ein McDrive. Ein komplett nagelneuer McDonald's McDrive in Pakistan am Arsch der Welt. Unsere Begleitposten wollten dort nicht halten, wo ich dann gesagt habe, von wegen ist mir scheißegal, könnt uns ne würgen, treten, hauen, erschießen, interessiert uns nicht. Wir gehen da jetzt definitiv hinein. Allerdings, ihr seid alle eingeladen. Und das war die Zauberformel. Die Jungs hatten Spaß wie sonst noch irgendwas. Es gibt unfassbare Bilder davon. Wir haben Mengen gegessen. Ich glaube, die habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen. Und konnten sogar dort dann erstmalig, weil wir hatten nicht mehr genug Devisen, also sprich Bargeld eben, wir konnten sogar mit Karte eben dort bezahlen. Also selbst auch das war dann eben wirklich, also bizarrer kann man sich eine Konstellation nicht vorstellen. Nach all diesen Erfahrungen, nach all diesen Nöten, Versorgungsnöte, Lebensnöte, Lebenssorgen eben. Und dann sitzt man auf einmal im komplett durchgestylten, klimatisierten McDonald's.
Ihr habt es dann geschafft bis nach Kathmandu und du hast darüber dieses Buch geschrieben, was ich auch gerne gelesen habe. Und da steht natürlich noch viel, viel mehr drin als das, was ich jetzt so versucht habe, mit dir zusammenzufassen. Es würde eigentlich reichen für noch mehr Bücher, oder?
Ja, in der Tat. Also allerdings, ich habe schon sehr, sehr früh eben gesagt, also ich habe mit 13, 14 meine ersten Seiten geschrieben. Damals noch auf einer mechanischen Schreibmaschine mit Rot-Schwarz-Band eben. Hab dann aber bei Seite 5, die gibt es heute noch, hab dann bei Seite 5 eben aufgehört, weil nach dem Motto, mir taten schon die Fingerkuppen eben weh. Und als Teenager war ich dann natürlich auch nicht besonders eben Fleiß oder Kontinuität eben beflissen. Write This Life, worüber wir jetzt hier die ganze Zeit eben sprechen, vom Pott bis zum Himalaya, ist ein Ausschnitt von einem unfassbaren Leben, tolles Leben, egal ob negativ oder positiv, darum geht es überhaupt nicht, sondern devot dankbar dafür, weil das, was ich eben erleben durfte, welche Menschen ich treffen durfte, welche mich eben auch immer wieder ein Stück weit eben begleitet haben. Und auf der anderen Seite, im Bereich mehr Bücher, es wird ein Ergänzungsbuch eben geben über Umilla, über die letzte Generation unter dem nepalischen König, was dann aber nachher auch dann herüberführt eben in die Symbiose, in unsere Beziehung, in unsere Liebesgeschichte hinweg eben auch bis hin zu der 80-Tage-Tour eben. Ja, Leben ist einfach sensationell, unbeschreibbar und es ist einfach voller Lebensfreude und das ist das, was wir genießen.
Und für euch geht's in Nepal auch nochmal weiter mit dem nächsten Projekt?
Ja, das ist jetzt nochmal ein Lebenstraum von uns. Da ist sogar die Planung noch ein bisschen länger. Da sind wir jetzt seit 3 Jahren eben am Plan. Jetzt ist in der Bauausführung. Es wird The Republic of Motorcyclists. Also es wird die Republik der Motorradfahrer eben dort in Kathmandu gebaut. Es ist die Identifikation eines jeden Motorradfahrers. Es ist ein Place to be, es wird ein Zuhause. In der Szene ist Ace Café of London eben sehr, sehr bekannt. 50er, 60er Jahre Kultstatus in Süd-London eben ein Café, was auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir machen es jetzt eben wirklich als Republik, das heißt mit einem Hotel, mit einem Charakter der Community eben für und von Motorradfahrern, wo Gleichgesinnte eben aufeinandertreffen, egal welche Marke, welcher Herkunft, welcher Nationalität, ob eben lokal, Nepal. Wir haben extrem viele Motorradfahrer, weil Nepal ist ein absolutes Bikerparadies eben aus Indien, aus vielen, vielen Ländern. Diese Republik, was auf einem fast 1 Hektar großen Grundstück eben inszeniert wird, wird also auch aus Kaffee, aus Biergarten, aus Feuerstelle, aus Motorradwerkstatt, aus Tattoo-Store, aus Showrooms von diversen Marken eben auch impliziert sein, Restaurant, Hotel eben auch. Und ja, wir hoffen uns, dass es solch einen Platz vielleicht dann irgendwann mal ganz viele davon eben gibt, damit wir dann einfach wirklich innerhalb der Motorradszenerie unseren eigenen Schwerpunkt eben auch haben, weil die Motorradszenerie ist viel, viel mehr als nur von Midlife geschütteten alten Säcken oder auf der anderen Seite von irgendwelchen Freaks. Oder wie bei uns in Asien ist das Motorrad noch ein absolutes Fortbewegungsmittel. Es wird für die gesamte Familie genutzt. Also bei uns darf man auch mit 4 Personen auf einem Motorrad eben fahren, plus Gepäck. Das funktioniert alles. Und wir wollen einfach eben wirklich diese Republik, diese Heimat, diese Place to be eben kreieren. So wie wir uns das immer, wir sind weltweit eben unterwegs. Ich bin jetzt gestern erst aus Japan eben gekommen von einer Tour, wo wir uns eben wünschen, dass es solch einen zentralen Ort wirklich mal für Motorradfahrer geben würde. Und den inszenieren wir gerade, ist im Bau. Wir hoffen, dass wir im September eben, wir werden euch natürlich davon unterrichten, das Grand Opening eben machen können. Und ja, wir freuen uns, wir sind riesig gespannt und es wird auch optisch eine sehr große Herausforderung eben sein, weil das ist alles aus Großseecontainern, also aus 40-Fuß-Containern wird alles eben installiert, die aber nicht nur in einer normalen Position eben stehen. Manche stehen auf dem Kopf, also hochkant, andere stehen quer überragend. Also es ist auch viel Design, viel Kunst eben da drin und wir hoffen, dass wir da eben auch dann die Schnittmenge hin zu den Kreativen gerne weltweit eben schlagen können.
Aber Essen bleibst du weiterhin verbunden?
Essen bleiben wir weiterhin verbunden. Wir sind immer wieder auch hier in Deutschland, eben genauso wie auch jetzt, auf Tournee. Wir sind jetzt bei Touratech, bei SWMotech, bei diversen Partnern eben von uns. New Church, ein großes Motorradfestival eben in Österreich, wo wir dann eben auch nicht nur für unsere Marke bewerben, also nicht nur für uns als Easy Rider Tours, sondern eben auch Royal Enfield und andere Partner. Und ja, sind einfach eben bemüht, dass wieder der Ursprung der Motorradwelt, dafür steht ja auch der Name Easy Rider. Das Easy Rider steht ja letztendlich nicht nur einfach für den Kultfilm, sondern für die Idee dahinter. Alle können sich nur an den Totschlag und Drogenexzesse und dergleichen erinnern. Der eigentliche Kern dahingehend ist aber letztendlich mit dem Motorrad, was eins der perfektesten Medien eben ist, Länder zu entdecken, auch sein eigenes Land eben zu entdecken. Mit einem Motorrad bin ich so nah an der Natur, an der Kultur, an den Menschen wie sonst nirgendwo. Und das versuchen wir tagtäglich und machen wir auch zu leben.